Willkommen zum Podcast der Gospel House Church. Wir glauben, dass du durch diese Message ermutigt und erfrischt wirst.
Hey, wir sind ja in dieser Serie eigentlich dran, über den Psalm 91. Und heute ist das letzte Mal. Einfach von dieser Serie. Heute ist auch das letzte Mal vor der Sommerferien. Und nachher geht es dann erst wieder nach der Sommerferien weiter. Das genaue Datum gebe ich euch dann noch bekannt, wenn das es weitergeht. Entweder Mitte August oder erst Anfang September.
Ja. Ja.
Nein, wir müssen einfach beten, dass es hier niemand anders macht, weil ich bin bis Ende August dann eben in der Ferie. Ja. Er kommt schon gut. Alles voll easy. Manchmal muss man auch ein bisschen enthaltsam sein, damit man merkt, was man hat und so. Nein, hey, da haben wir. Warum, dass wir das Bible-Study machen, ist, damit wir uns mit Gottes Wort füllen. Und Gottes Wort ist ja wirklich wie eigentlich Nahrung, oder? Etwas, was du zu dir nimmst. Und ich finde es noch interessant, dass heute eigentlich unter den Christen das Wort meditieren. Hoi! Herzlich willkommen. Da in der vordersten Reihe hat es noch Platz. Wir haben gerade erst knapp angefangen. Wir müssen heute ein bisschen mehr Gas geben, weil die Schweiz eben spielt. Ja, drauf jetzt. Gottes Wort ist wie Nahrung und ich finde es lustig, dass unter den Christen das Wort Meditation eigentlich eher so ein bisschen verpönt ist, oder? Dass man dem eher so sagt, ja, Buddhisten meditieren oder die Hinduisten oder wer auch immer, aber das Wort Meditation kommt aus der Bibel. Das Wort meditieren und was ich interessant finde an dem Wort, wenn du das auf Hebräisch auseinander nimmst, dann heisst es auf Deutsch übersetzt Wiederkäuen. Also kennen wir eine Kuh? Kuh ist ein Wiederkäuer, oder? Dem sagt man so. Die essen ihre Nahrung, oder? Die haben mehrere Mägen. Die essen ihr das Heu oder das Gras oder was auch immer. Und nachher tun sie es wieder aufholen und wieder das gleiche Gras eigentlich essen und dann holen sie es wieder auf und dann immer wieder drauf rumbeissen. Und das ist eigentlich, sag jetzt einfach mal so sinnbildlich gesagt, das, für was Meditieren steht, oder? So wie du kannst meditieren. Das biblische Meditieren ist, wenn du eigentlich Gottes Wort hörst, und du es immer wieder vorholst, oder? Zum Beispiel, wenn eine Predigt lasst am Sonntagmorgen und am Mittwoch kommt es dir wieder in den Sinn, dann essest du eigentlich wieder, du tust eigentlich wie wiederkäuen, oder? Und Gottes Wort hat so eine krasse Kraft, dass du eigentlich auf einem Vers oder auf einem Satz oder manchmal auf einem Wort eigentlich kannst jahrelang rumkauen. Und trotzdem gibt's dir immer eigentlich die Nährstoffe, die du brauchst. Und mich fasziniert das, weil es einfach zeigt, dass Gottes Wort, für alle die, die das selber schon erlebt haben, dass Gottes Wort etwas ist, wo nicht tot ist, sondern etwas, wo lebendig ist. Und mich fasziniert, dass ich eine Bibelverse lese, und ich sage das immer wieder, aber es ist für mich so etwas Faszinierendes. Wenn du einen Bibelvers lesen und du hast ihn vor 10 Jahren gelesen und er spricht heute genau in die Situation, wo du jetzt drin bist, und vor 10 Jahren hat er genau in die Situation hinein geredet, das ist wie, es zeigt eigentlich, dass Gottes Wort viel mehr ist, als einfach nur etwas, was geschrieben ist in einem Buch, wo wie ein Roman ist, oder wo irgendwie irgendein Buch ist, wo man halt liest und nachher wieder auf die Seite tut, sondern etwas, wo man eigentlich die ganze Zeit Nahrung überkommt, und zwar nicht nur für den Geist. Die meisten Leute haben ja das Gefühl, die Bibel ist Nahrung für unseren Geist. Aber in Sprüche 4, Vers 20 bis 22, sollten wir jetzt langsam auswendig können, für die, die viele Bible-Study kommen. Dort steht, dass Gottes Wort einen Effekt hat auf deinen Geist, auf deine Seele und auf deinen Körper, dass es heilende Wirkung hat auf deinen Körper. Und wir haben schon so viel erlebt. Ihr wisst nicht, ich weiß nicht, wer von euch Inge kennt, wo bei uns seit ein paar Jahren in Gottesdienst kommt. Sie kommt aus dem Montafon mit ihrem Mann, Gary. Fahren sie immer 1,5 Stunden hierher, jeden Sonntag. Sie sind im Welcome-Team. Und sie hat, wo sie hierher gekommen ist, hat sie Schuppenflechten gehabt seit Jahren, oder? Das ist so, keine Ahnung was, etwas Grusiges, etwas, was beißt, auf der Kopfhaut. Hat sie gehabt, und dann hat sie angefangen, Bibel zu lesen und hat sozusagen eine Predigt, wo wir hatten, oder das, was sie einfach gerade so neu erfahren hat, hat sie einfach darüber nachgedacht und hat angefangen zu lesen. Und während dem Lesen ist die Schuppenflechte verschwunden. Also ist einfach weggegangen und ist kalt gewesen. Und für mich ist eigentlich genau das, was ich mir wünsche, dass es passiert. Und wir haben schon so viel Zeugnis von dem gehabt. Aber ich wünsche mir nicht, dass es etwas ist, was du vor 2 Wochen erlebt hast, sondern dass du es eigentlich jeden Tag wieder kannst erleben, dass wenn du schlecht drauf bist, dass wenn du müde bist oder was auch immer, dass Gottes Wort einen Effekt hat auf deine Seele, auf deine Gefühlswelt, aber auch auf deinen Körper, dass du wieder neue Kraft hast, dass du einfach wieder mehr on fire bist, dass du abgeholt wirst, dass du kalt wirst, dass du eigentlich wie Gottes Wort eingreifen lässt in deine Situationen. Amen. Amen. Ja, wir dürfen da Amen sagen. Also, wir sind Psalm 91, der 4. Teil. Wir haben Psalm 91 durchgenommen. Ich tue ein bisschen zusammenfassen. Heute, und wir gehen einfach nochmal detailliert eigentlich auf den Hauptpunkt ein vom Psalm 91. Wir alle haben jetzt, glaube ich, langsam gecheckt, dass Gott uns Schutz schenken will. Und zwar 24 Stunden, oder? In dem Psalm 91 geht es eigentlich durch den ganzen Psalm durch, geht es nur um den Schutz von Gott. Und das, was eigentlich heute in der Welt passiert ist, oder? Die Welt wird immer dunkler und schlimmer und übler und mehr Terrorattacken, mehr verschiedene Virus, mehr verschiedene Krankheiten. Und das, was eigentlich so in der Welt vorherrscht, vor allem wenn dann wieder mal etwas passiert, ist Angst. Und wir alle wissen, Angst ist das Gegenteil von Gott. Weil Gott ist Liebe, sagt er, und Liebe treibt alle Angst aus, steht in der Bibel. Also je grösser eigentlich das Bild ist, das du von Gott hast, desto weniger Angst ist in deinem Leben. Also wenn du ängstlich bist, dann solltest du irgendwie nicht in eine Angsttherapie gehen, sondern vielleicht eher in eine Jesus-Therapie oder was auch immer, oder? Dann solltest du eigentlich einfach Gott, besser gesagt, das Bild von Gott grösser werden, Leute im Leben, und Angst verschwindet automatisch, oder? Jeder hat vielleicht im anderen Bereich Angst oder was auch immer, aber in dem Psalm 91, und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, ist, das, was Gott uns eigentlich zeigt, ist, er hat einen Rundumschutz für uns bereit. 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, egal ob es Tag, mögen wir euch erinnern, egal ob es Tag ist, oder ob es Nacht ist, ob es im Versteckten ist, etwas, was versteckt ist, oder ob es etwas ist, was mega offensichtlich ist, ob es ein Virus ist, ob es Pest ist, ob es Raketen sind, die am Tag fliegen, oder irgendetwas, was in der Nacht passiert, ob es Krankheit ist, ob es Terrorattacken sind, oder was auch immer. Gott hat total, ob es Umfeld sind, wir haben das alles angeschaut miteinander, oder? Gott will, dass du geschützt bist, jede Sekunde von deinem Leben. Und dann kommt automatisch die Frage auf, ja, wieso gibt's denn Christen, die Umfeld haben? Wieso gibt's Christen, die krank sind? Wieso gibt's Christen, die es nicht gut haben, wenn Gott ja uns einen Schutz verspricht, oder? Muss ich denn jetzt irgendetwas tun, damit ich den Schutz überkomme? Und das haben wir alles miteinander angeschaut. Für die, die jetzt das erste Mal da sind oder das gerne nochmal möchten hören, man kann online alles nachhören, weil ich mag jetzt nochmal alles wiederholen. Aber ich mag mit euch nochmal kurz die Hauptpunkte eingehen. Wir werden nicht Psalm 91 jetzt nochmal ganz durchlesen, das könnt ihr selber machen. Und jeder Vers für die Situation, wo jetzt gerade drin bist, für dich in Anspruch nehmen. Aber ich möchte nochmal euch so ein paar Hauptsachen zeigen und wie so ein bisschen der rote Faden eigentlich durch das. Weil wenn du etwas im Alten Testament lesest, und ich glaube, das ist einfach immer wichtig, um sich wieder ins Bewusstsein zu rufen, der Psalm 91 ist ja im Alten Testament. Und der Psalm 91, man weiß nicht genau, wer das geschrieben hat. Man geht davon aus, dass der Mose geschrieben hat, aber es kann auch der David gewesen sein. Man geht davon aus, dass der Mose den geschrieben hat, weil er auch den Psalm 90 geschrieben hat, das ist der, der gerade vorher kommt. Aber was logisch ist für uns, ist, es ist im Alten Testament. Und wir leben ja nicht im Alten Bund, wir leben im Neuen Bund. Und es ist wichtig, dass wir checken, das Alte Testament ist eigentlich wie ein Bilderbuch von Jesus. Weil Gott das Zentrum der ganzen Weltgeschichte und das Zentrum von all dem, was Gott aufgeschrieben hat in seinem Wort, ist immer Jesus. Also musst du das, was im Alten Testament geschrieben ist, übertransportieren sozusagen ins Neue Testament. Und unter einem Blickwinkel, unter der Brille oder wie auch immer du das nennen willst, vom Neuen Bund anschauen. Weil es gibt viele Leute, die das Alte Testament lesen und nachher nehmen sie irgendwelche Geschichten und tun die Geschichten auf ihr eigenes Leben dann wie so projizieren. Ja, was können wir jetzt aus dieser Geschichte lesen? Lernen, oder? Zum Beispiel der Isaac, der Abraham und der Isaac, oder? Jetzt habe ich schon viele Predigten darüber gehört. Der Isaac, der sozusagen, er muss geopfert werden, oder? Und dann werden Prediger darüber gemacht. Jeder von uns hat einen Isaac in seinem Leben. Jeder hat irgendetwas, das er aufopfern muss in seinem Leben, oder? Und es wird wie so ein Druck gemacht, es wird wie so, und jeder denkt, oh ja, was ist es echt? Aber bei mir ist es, glaube ich, das Rauchen. Oh, bei mir ist glaub das, bei mir ist das, oder? Und du kommst wie so in einen Druck rein, oder? Weil irgendjemand einmal eine Predigt hat, oder du selber vielleicht das gelesen hast und du verpasst eigentlich den Punkt von dieser ganzen Geschichte. Am Anfang, um jetzt kurz Exkursion machen zum Abraham, am Anfang von dieser Geschichte sagt Gott zum Abraham, nimm deinen Sohn. Dein einziger Sohn, der Sohn, wo du liebst. Und wir alle wissen, der Abraham hat nicht nur einen Sohn gehabt, sondern zwei. Also wieso sagt Gott, nimm deinen einzigen Sohn? Oder nur schon das sollte einem eigentlich auffallen, wenn man die vorherigen Kapitel gelesen hat. Und nachher sagt Gott, und tun ein Opfer an dem Ort, wo ich dir zeigen will. Und dann nachher nimmt der Abraham den Isaac. Und noch drei Diener und einen Esel mit und nachher laufen's durch. Und nachher steht, am dritten Tag hat der Abraham sozusagen sein Haupt erhoben. Und drei, oder, wenn wir jetzt so ein bisschen die Geschichte von Jesus kennen, am dritten Tag ist auch etwas Krasses passiert, wo Jesus wieder auferstanden ist, oder? Und in dieser Geschichte sagt Gott zum Abraham, heb dies sozusagen, schau dort führen, oder, auf den Berg und er zeigt ihm dann den Berg, wo er soll den Isaac sozusagen opfern, oder? Und der Berg, der Hügel, wo, also ja, Berge gibt's ja dort eigentlich nicht, oder wenn wir da in der Schweiz von Bern mitdenken, wow, der Mount Everest, oder das Matterhorn, oder irgend so krasse Berge, jetzt müssen wir aufsteigen, aber geh mal auf Israel, dann merkst du, die Definition von Berg ist dort eine andere als da. Also auf dem Hügel, wo der Abraham jetzt soll auflaufen, das ist genau der gleiche Hügel, wie Jesus ein paar tausend Jahre später drauf gekreuzigt worden ist. Und die ganze Geschichte, der Isaac hat das Holz auf dem Rücken, muss Holz auftragen auf den Hügel. Ist wie Jesus, der sein eigenes Kreuz getragen hat, auf Golgatha. Oder die ganze Geschichte vom Isaac und vom Abraham, da geht es nicht um dich. Es geht nicht darum, dass du das musst auf dich selber projizieren musst, sondern es geht um das, was Gott schon lang im Vornherein schon alles gesehen hat, ist eigentlich nur ein Bild für das, was er mit Jesus machen wird. Oder der Isaac ist Jesus, der Abraham ist der Vater, oder? Und Gott sagt eigentlich, ich habe nur einen Sohn. Den Sohn, den ich liebe, und ich gebe einen Herrn für die ganze Welt, oder? Der Isaac ist ja dann nicht gestorben, sondern Gott hat ein Opfertier vorbereitet, das auf der anderen Seite vom Hügel raufgekommen ist, oder? Manchmal siehst du vielleicht, das, was Gott für dich vorbereitet hat, nicht, aber du kannst trotzdem laufen, oder? Weil Gott lenkt deine Schritte und meistens kommt es von der anderen Seite. Du siehst es vielleicht nicht, aber im letzten Moment ist es da. Gott kommt eh nie zu spät, er kommt höchstens rechtzeitig. Oder meistens haben wir das Gefühl, er ist zu spät. Aber er kommt immer rechtzeitig. Und ich finde einfach, bei all diesen Geschichten im Alten Testament, oder das finde nicht ich, das finden ganz viele Leute und vor allem auch Gott und Jesus und der Paulus, wo uns das eigentlich so klar aufzeigt, auch in seinen Briefen. Gott hat ja den Paulus benutzt, um über drei Viertel vom Neuen Testament zu schreiben. Und er ist eigentlich der, wo immer Bilder vom Alten Testament verwendet, um uns zu zeigen, wo Jesus im Alten Testament zu finden ist. Also nimm die Geschichten aus dem Alten Testament, schau sie durch die Brille vom Kreuz an und du wirst ganz andere Offenbarungen, ganz andere Erkenntnisse überkommen. Und du wirst nachher die Geschichte nicht auf dich selber projizieren und einen Druck überkommen, sondern es wird Freude passieren, es wird etwas passieren, wo du einfach nur denkst, hey, Gott ist so viel grösser, als ich jemals gedacht habe. Amen. Also, Psalm 91. Wir haben das letzte Mal angeschaut, ich habe den Satz eingeblendet. Oh, jetzt sind wir schon eins zu weit. App tut wieder mal. Sein Opfer ist dein Ort der Ruhe, dein Schutz. Mögt ihr euch noch erinnern? Plus, minus noch. Die da gewesen sind. Also, im Psalm 91 geht's um Schutz. Und wir haben angeschaut, Gott sagt, der Ort, der beste Ort, was es gibt, um geschützt zu sein, ist unter ihm seinen Flügel. Oder kennen wir Psalm 91, für die jetzt nicht da sind. Psalm 91, vielleicht kurz die ersten zwei Vers durchlesen. Und wir haben geschaut, wo ist denn der Ort, oder? Und wir haben herausgefunden, dass der Ort eigentlich sehr viel mit dem Opfer, das Jesus gemacht hat, am Kreuz zu tun hat. Dass das der Ort ist, wo du eigentlich Zugang hast. Also in dem Sinn, das, was Jesus für dich gemacht hat, öffnet eigentlich der Schutz, den Gott für dich parat hat. Die Frage war, die letztes Mal jemand gestellt hat, die jetzt heute leider nicht da ist, aber vielleicht dann den Podcast hört. Die Frage, die jemand gestellt hat, ist, wie haben denn Leute im Alten Testament können an den Ort herkommen vom Schutz? Weil der Psalm hat ja jemand geschrieben, der im Alten Testament gelebt hat. Also hat es ja anscheinend auch müssen möglich sein, um im Alten Testament an den Ort überhaupt herzukommen. Obwohl ja Jesus dort noch nicht gestorben ist. Und eigentlich ist es ganz einfach. Du kannst an den Ort vom Schutz herkommen, aber es ist eigentlich niemandem gelungen. Wir haben das letzte Mal durchgelesen, oder? Aber für die, die jetzt nicht da waren, ich sage es euch nochmal. Das, was die eigentlich an den Ort herbringen würde im Alten Testament, ist, wenn du das Gesetz zu 100% erfüllst. Aber wenn du das Gesetz nicht zu 100% erfüllst, kannst du nie sicher sein. Weil das Gesetz funktioniert das so, dass es zwei Teile hat. Es gibt Segen und Fluch. Also wenn du das Gesetz einhaltest, bist du gesegnet, bist unter dem Segen von Gott, bist unter dem Schutz von Gott, bist unter der Versorgung von Gott. Aber wenn du das Gesetz nicht einhaltest, bist du unter dem Fluch von Gott. Und das Coole am Ganzen ist, wir haben ja eh nichts mit dem zu tun, oder? Ausser du bist jüdischer Abstammung. Weil Gott hat das Gesetz nicht an die ganze Menschheit gegeben, Gott hat das Gesetz am jüdischen Volk gegeben. So wie auch alle Verheißungen und alle Segen, wenn ihr am vorletzten Sonntag da sind, dann wissen wir, von was ich rede. Oder? Das war nie gedacht für uns, oder? Aber durch das, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, haben wir auf das Mal Anteil bekommen. Wir sind Erben geworden. Wir sind eigentlich in etwas reingekommen, wo wir uns nie selber haben verdienen können. Und das Coole ist, dass im Galater 3, Vers 13, für die, die das aufschreiben wollen, wir haben es, glaube ich, schon 50 Mal durchgelesen, im Galater 3, Vers 13 steht, dass Jesus zum Fluch geworden ist, der Fluch vom Gesetz auf sich genommen hat, damit der Segen zu uns kommen kann. Also der Fluch ist beseitigt durch Jesus. Und du hast jetzt Anrecht an allem Segen von Gott, an allen, also am ganzen Paket eigentlich, am ganzen Package, wo Gott bereit hat, hast du Anspruch, aber nicht, weil du etwas Gutes geleistet hast oder weil du das Gesetz eingehalten hast, sondern weil jemand anders für dein Gesetz eingehalten hat und jemand anders für dich gestorben ist am Kreuz und jemand anders den Preis gezahlt hat, den du nie hättest können zahlen. Und jetzt bist du eigentlich wie Teilhaber geworden von dem, wo jemand anders für dich gekauft hat. Musst du dir mal vorstellen, du hast es nicht verdient, du hättest es nie geschafft, es hat kein einziger Mensch gegeben unter 1500 Jahren, wo Israel unter dem Gesetz war, nicht der David, niemand hat das Gesetz erfüllen können, niemand. Und auch niemand von uns kann das Gesetz erfüllen. Und darum hat es Jesus für uns erfüllt, damit wir sozusagen, weißt, das Lustige ist, Jesus sagt ja selber, er wird das Gesetz nicht auflösen, sondern er wird es erfüllen. Wieso löst er es denn nicht auf, wenn er es erfüllt? Wieso löst er es nicht auf? Amen. Du musst dir mal etwas überlegen. Das Gesetz besteht aus Segen und Fluch. Wenn Jesus das Gesetz auflösen würde, könnte der Fluch nicht zu uns kommen. Aber der Segen könnte auch nicht zu uns kommen. Darum hat er das Gesetz nicht aufgelöst, sondern erfüllt den Fluchteil beseitigt, damit der Segen, der im Gesetz erhalten ist, enthalten ist, der Inhalt eigentlich ist, dass der nachher zu dir kommt. Ohne, dass du etwas dafür gemacht hast, außer dass du Jesus angenommen hast in dein Leben. Halleluja. Und darum ist der Ort, wo Jesus gestorben ist am Kreuz, ist der Ort, wo du kannst zur Ruhe kommen. Oder Jesus sagt selber, wo er auf der Erde läuft, ist, wenn du beladen bist, wenn du Stress hast, wenn du sozusagen unterdrückt bist und er redet zu Menschen, die unter dem Gesetz leben, dann komm zu mir. Komm zu mir mit all deinem Zeugs. Und ich will dir Ruhe geben. Könnt ihr euch erinnern an das? Ja. Kennen der Bibel ein bisschen. Ich will euch Ruhe geben. Also Jesus sagt eigentlich schon zu seinen Lebzeiten, dass er der ist, der uns Ruhe gibt. Und er sagt einmal zu den Jüngern, dass er ihnen im Sinn Frieden gibt. Er sagt zu ihnen, ich gebe euch meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt geben kann, sondern den Frieden, den ich habe. Und ich meine, wenn du ein Jünger gsi bist, oder? Und Jesus hat Hebräisch geredet. Und das hebräische Wort für Frieden ist Shalom, oder? Dann hast du gewusst, was das bedeutet. Wir wissen ja vielfach gar nicht, was es bedeutet. Wir lesen einfach Frieden und wir denken, oh, ein Frieden im Herz, oder? Aber Shalom heisst Frieden, Schutz, also Frieden im Herz, Frieden im Beziehungen, Schutz, Heilig, Wohlstand, Wohlergehen, Wohlwollen von Gott. Shalom ist ein Wort, das unmega viel Bedeutung hat. Und wenn du denkst, jetzt bist du 3,5 Jahre bist 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs. Und du siehst, Jesus hat nie eine Predigt ausgelassen, weil er Husten gehabt hat. Du siehst, Jesus hat nie keine Geduld gehabt. Jesus hat nie sich keine Zeit genommen für die Leute. Jesus ist immer genau im richtigen Moment, am richtigen Ort gewesen. Und für die, die am Sonntag da gewesen sind, ihr habt es gehört, Jesus ist der Meister gewesen im Kai, wie sagt man, Dings verpassen? Gelegenheiten, genau. Er hat keine Gelegenheit verpasst. Einmal ist er gerufen worden vom römischen Hauptmann, um für ihn seine Tochter zu beten, und ist auf dem Weg dorthin gewesen, wo ihn eine Frau angelangt hat, wo sie 12 Jahre Blutfluss gehabt hat, und er hat sich Zeit genommen für die Frau. Er hat sich umgekehrt, hat die angeschaut, das ist die einzige Frau, wo Jesus jemals gesagt hat, du bist meine Tochter. Das einzige Mal, wo Jesus das gesagt hat, ist zu dieser Frau gewesen. Und nachher kommen die Leute von dem römischen Hauptmann und sagen, du musst nicht mehr kommen, ihm seine Tochter ist gestorben. Und Jesus sagt, nein, sie ist nur im Schlafen, voll easy, ich habe sie im Griff. Und ist dorthin gewesen und ausgelacht. Er ist dorthin gegangen und hat die von den Toten wieder auferweckt, oder? Jesus ist immer zur rechten Zeit am richtigen Ort gewesen, auch wenn die Menschen das Gefühl haben, er ist nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Zum Beispiel Maria und Martha, oder? Die Schwester vom Lazarus, die haben auch das Gefühl gehabt, Jesus ist nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Weil der Lazarus ist schon 4 Tage tot gewesen, wo Jesus angekommen ist. Oder? Und Jesus hat ihn mit einem einzigen Wort auf Hebräisch aus dem Grab rausgeholt. Oder? Wir denken immer, lange Gebete haben mehr Wirkung. Aber Jesus hat ein Wort benutzt. Ein einziges Wort und ein Toten ist auferstanden. Und die gleiche Autorität, die er hat, lebt in dir, weil er lebt in dir. Also. Ich muss nicht immer so lange beten. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Wie spät ist es? Wie viel steht es? Wo ist der sicherste Platz? Das haben wir letztes Mal angeschaut. Und wir haben gesehen, dass es, wenn du Psalm 91 durchlesest, dass es unter den Flügel von Gott ist. Und nachdem, dass wir das angeschaut haben, haben wir die Bundeslade angeschaut. Ich habe extra da noch aufgeschrieben, die Bundeslade ist im Allerheiligsten gestanden, früher in der Stiftshütte und später im Tempel. Es ist der Ort gsi oder das Objekt, wo wirklich am Allerheiligsten gsi ist, dort wo Gottes Präsenz gsi ist, dort wo Gottes Gegenwart gsi ist, dort wo Gottes Kraft gsi ist. Und du musst dir vorstellen, es ist ja etwas völlig Abartiges eigentlich. Dort innen hat es kein Licht gehabt in dem Raum. Es hat keine Kerzen dort innen gehabt. Oder LED-Lichter oder sonst irgendetwas. Sondern die Herrlichkeit von Gott hat dort innen geleuchtet. Und der Raum war immer hell gewesen. Und in dem Allerheiligsten war die Bundeslade, die ich euch letztes Mal gezeigt habe, die so ausgesehen hat. Plus, minus. Ich habe sie ein bisschen aufgehellt, aber es ist immer noch recht dunkel. Und die Bundeslade ist eigentlich eine Kiste, wo ein Deckel drauf hat, wo ich hier in Rot markiert habe, und wo oben drauf 2 Cherubim hat, so wie 2 Engel, wo so wie Flügel haben, oder? Wo, logisch, Engel haben Flügel. Und wo eigentlich wie, ihr Gesicht ist auf die rote Platte geneigt, also ihre Augen schauen auf die rote Platte. Die Augen von diesen Engeln repräsentieren die Augen von Gott. Und die Flügel von diesen Engeln repräsentieren den Schutz von Gott. Also wenn du Psalm 91 lesest und dich ein bisschen auskennst in der Bibel und du siehst, unter den Flügeln von Gott ist der sicherste Platz, dann sollte dir eigentlich automatisch die Bundeslade in den Sinn kommen. Weil du da die Flügel von Gott siehst. Und wenn du schon lange ins Gospel auskommst, dann weisst du auch, oder wenn du das letzte Mal da bist, dann weisst du auch, dass die rote Platte, der Teil oben drauf von der Bundeslade, der heisst Gnadenthron. Und der hohe Priester, das habe ich letztes Mal erzählt, aber ich finde es trotzdem wichtig, um es wieder zu sagen. Der hohe Priester, Israel hat einen hohen Priester gehabt, oder? Und hat einmal im Jahr können ins Allerheiligste reingehen. Und wenn der hohe Priester gut war, musst du dir vorstellen, der hohe Priester hat einmal im Jahr das Objekt anschauen. Und wenn der hohe Priester, der hat sich zuerst waschen müssen, hat zuerst Opfer bringen für seine Fehler, und dann hätte er ins Allerheiligste reingehen. Und wenn er ohne Fehler war, oder wenn Gott ihm seine Fehler vergeben hat, oder wie auch immer, dann hätte er ein Opfer bringen, das für das ganze Volk gezählt hat. Wenn es aber kein guter Hohepriester war, dann ist er Tod, Dummheit im Allerheiligsten. Und irgendwann haben sie müssen, am Hohepriester, wenn der reingelaufen ist, oder, haben sie ein Seil am Fuss her tun, wenn er dort reingegangen ist, weil ja sonst niemand dort rein hätte gehen können. Falls der Typ dort rein tot umgeht, damit sie dann rausziehen können. Ist ja noch abgefahren. Also musst du dir vorstellen, wenn jetzt du Hohepriester, jetzt stell dir vor, du bist Hohepriester. Und du weisst, du kannst einmal im Jahr in den Raum hineingehen, wo Gottes Herrlichkeit ist. Aber du weisst auch, dass wenn du nicht gut bist, dann ist die Chance, dass du stirbst, sehr gross. Also ist die Chance, dass je länger du Hohepriester bist, je mehr du eigentlich dort rein kannst, ist die Chance, wird immer grösser, dass du dort rein stirbst. Oder? Und der Hohepriester, wenn er nicht gestorben ist, hat er Blut dabei gehabt. Und so ein Isop, also ein Stab, wo er Blut vorne dran hat. Und dann hat er den Boden vor der Bundeslade da, hat er 7-mal mit Blut so besprengt. Oder? Und dann ist er auf das Blut gestanden. Das Blut ist eigentlich wie ein Anrecht gewesen, dass er in der Gegenwart von Gott jetzt darf stehen. Und dann hat er einmal auf den Deckel drauf das Blut gespritzt, oder? Und du musst dir vorstellen, die Augen von Gott, die da repräsentiert sind, die sehen nur den Deckel und die sehen das Blut, das dort drauf gesprengt ist. Und du checkst es ja eh schon. Es ist nur ein Bild für Jesus. Weil das Blut ist eigentlich deine Sicherheit. Wenn das Blut auf dem Gnadenthron war, dann ist das Volk für ein ganzes Jahr lang befreit von Sünden. Du musst dir vorstellen, eigentlich ist alles, was Israel anbelangt hat im Alten Testament, ist von einer einzigen Person abgehängt. Wenn der Hohepriester gut war, ist es dem Volk gut gegangen. Wenn der Hohepriester schlecht war, ist es dem Volk schlecht gegangen. Weil dann mussten sie ein ganzes Jahr warten, bis der neue Hohepriester, der dann gewählt worden ist, wieder hat reingehen konnte. Kommen wir daraus? Ist eigentlich ganz einfach, oder? Und das Lustige ist, die ganze Bundeslade, oder? Ich habe es letztes Mal gesagt, wenn das Wort Bundeslade auf Deutsch eigentlich ganz genau übersetzt ist, dann ist ja die zweite Definition von dieser Bundeslade ist Sarg, von dieser Kiste da unten. Es sieht ja auch aus wie ein Sarg, oder? Und in der Bundeslade drin sind drei Sachen. Der Stab vom Aaron, Manna und die 10 Gebote. Die 2 Tafeln mit den 10 Gebote. Und das repräsentiert, die 3 Sachen repräsentieren die ganze Rebellion vom Mensch. Und du musst dir, oder, wenn du das bildlich vorstellst, die Bundeslade ist zu gewesen. Gottes Augen sind nicht in die Bundeslade reingegangen, sondern aufs Blut, das drüber war. Also alle Rebellion vom Mensch, egal ob du die 10 Gebote eingehalten hast oder nicht, oder ob du es verfehlt hast oder nicht, kommt in dem Moment nicht darauf an. Hauptsache das Blut ist dort. Weißt du, wo der Todesengel in Ägypten sozusagen von Haus zu Haus gegangen ist, hat er nicht auf die Klingel drauf geschaut, ob du einen guten Namen hast oder ob du einen schlechten Namen hast. Sondern er hat geschaut, ob das Blut dort ist oder ob es nicht dort ist. Egal, was die Menschen, die das Blut hergeschmiert haben, gemacht haben in ihrem Leben. Es ist nicht darauf angekommen, was für einen Stand dass sie haben in der Gesellschaft, was sie gemacht haben, wo sie gerade gewesen sind einen Tag vorher, sondern es ist darauf angekommen, dass das Blut dort ist. Und genau so ist es bei uns. Es kommt nicht darauf an, was du für ein Leben gelebt hast. Sondern es kommt darauf an, ob das Blut von Jesus an dir klebt. Sind wir noch dabei? Gnadenthron. Also, der sicherste Platz eigentlich im Alten Testament ist eigentlich symbolisiert mit dem Gnadenthron unter den Schwingen von Gott. Und das Coole ist, dass Jesus im Neuen Testament Bezug nimmt, nicht nur einmal, sondern mehrere Mal. Wir alle kennen die Geschichte, wir haben die schon mal durchgelesen, wo Jesus ins Grab gelegt worden ist. Das ist jetzt für die, die noch nie im Bible-Study gewesen sind oder wo die Geschichte noch nicht mitbekommen haben, zum selber nachlesen. Das steht in Johannes 19 oder Johannes 20, wo Jesus ins Grab gelegt worden ist. Sind am nächsten Morgen, könnt ihr übrigens auch in Lukas Kapitel 24 nachlesen, Frauen ans Grab von Jesus gegangen. Und sie sind ins Grab reingegangen, weil das Grab ist offen gewesen, der Stein ist weggerollt gewesen, das Grab ist offen gewesen und sie sind reingegangen und Jesus ist nicht dort gewesen und sie sind extrem enttäuscht gewesen. Aber was sie gesehen haben, und jetzt schau mal das Bild da. Du musst wirklich, lese es mal selber in der Bibel und nimm das Bild da vor dir. Das, was sie gesehen ist, am Kopf und am Fuß von Jesus im Grab, sind zwei Engel gehockt. Genauso wie da. Also nur schon in dem siehst du eigentlich, dass der Gnadenthron das war, wo Jesus für uns erkauft hat, als er gestorben ist. Und ich finde das ein gewaltiges Bild. Aber er nimmt selber auch nochmal Bezug auf die Flügel von Gott. Und zwar, wo er mit dem Esel auf Jerusalem reitet, mögen wir euch an die Stelle erinnern. Und wo er realisiert es wahrscheinlich schon vorher, aber da halt öffentlich realisiert, dass die Juden ihn nicht annehmen als Messias. Und dann fängt er an zu brüllen und er brüllt eigentlich über Jerusalem oder über eigentlich dem ganzen Volk Israel. Und das können wir lesen in Matthäus 23, Vers 37, für die, die es aufschreiben wollen. Wir lesen es kurz miteinander. Da sagt Jesus, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Kennen wir die Stelle? Schon mal gelesen, schon mal gehört. Also Jesus reitet eigentlich da auf Jerusalem hin und er sieht Jerusalem halt jetzt aus der Ferne ein bisschen und er muss anfangen wirklich emotional werden, oder? Er hat angefangen zu brüllen und er gesagt, hey, Jerusalem, Jerusalem, oder du tötest Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Und wie viel Mal habe ich die eigentlich wollen? Wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, wie viel Mal habe ich eigentlich euch wollen unter meine Arme nehmen, aber ihr habt nicht wollen. Und der letzte Satz mag ich, dass du den einbringst, aber ihr habt nicht gewollt. Und nur schon in dem Satz, finde ich, siehst du, so viel von Gottes Eigenschaft, so viel von dem, was Gott ist. Gott forciert seinen Schutz nicht auf dich. Gott hat dir einen freien Willen lassen. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, oder ich kann das ja nur für mich selber entscheiden, aber du kannst es für dich entscheiden. Ich hoffe nicht, dass wir Menschen sind, die nicht wollen. Kommen wir daraus? Gott forciert seinen Schutz nicht auf mich, oder? Was wir manchmal das Gefühl haben, wir lesen Psalm 91 und dann denken wir, ja, wieso haben denn so viele Christen Unfälle? Wieso sind so viele Christen krank? Wenn Gott ja sagt, ich schütze dich, deine Engel nicht mal einen Stein wirst in den Fuss stossen und so weiter, oder? Und dann fragen wir uns, warum das denn das nicht Realität ist? Und ich kann dir sagen, es ist genau wegen dem Satz. Weil wir nicht wollen. Oder wir formulieren es vielleicht nicht so, vielleicht sind wir uns gerne bewusst, aber das, was wir eigentlich, oder? Wenn du davon ausgehst, dass immer Gottes Wille passiert in dieser Welt, dann mag ich dich einfach enttäuschen, es ist nicht so. Weil wenn immer Gottes Wille passieren würde, gäbe es keinen einzigen Mensch auf dem Planet, der nicht an Jesus Christus würde glauben. Weil Gottes Herz ist, dass jeder Mensch zu der Erkenntnis von der Wahrheit kommt. Es wird keine Krankheit geben, es wird kein Sterben geben, es wird keine Alterung geben, es wird alle diese Sachen nicht geben, aber weil wir Menschen einen Fehler gemacht haben, oder einer von uns, der uns alle einschliesst, sind alle diese Dinge passiert auf dieser Welt. Wenn du ein Bild hast von dem Gott und den Zusammenhang anschaust von all dem, dann checkst du, dass das, was passiert in der Welt, dass sehr vieles von dem nicht Gottes Wille ist, sondern verursacht worden ist durch den Fehler, den Eva gemacht hat. Alle Männer müssen jetzt Amen sagen. Ja, ja. Nein, der Adam ist, haben wir ja letzten Sonntag gehört, er ist gestolpert und aus Versehen mit dem Maul in die Frucht gefallen. Er kann eigentlich überhaupt nicht dafür. Ich glaube, Eva hat ihm sogar noch den Haken gestellt. Der Adam und Eva haben einen Fehler gemacht, sagen wir es so. Adam und Eva haben einen Fehler gemacht und wegen dem Fehler sind Sachen in die Welt gekommen, sind Sachen in sozusagen Blutlinie vom Mensch reingekommen, die nie Gottes Wille gewesen sind. Und das, was du heute siehst, was auf der Welt passiert, das ganze Ungleichgewicht, all die schlimmen Sachen sind nie Gottes Wille gewesen. Und wir alle wissen, dass Gott Wenn du Jesus annimmst in dein Leben, dann ist jeder, der an Jesus glaubt, ist Gerechtigkeit von Gott. Steht im 2. Korinther 5, Vers 21. Aber weißt du, wie viele Christen, die ich kenne, die das nicht glauben? Aber trotzdem ist es eine biblische Realität. Also nicht all, wissen Sie, was ich meine? Gott hat alles parat für uns. Er hat uns sein ganzes Erbe geschenkt. Aber hast du, jetzt mal ganz ehrlich, hast du schon mal einen Christ gesehen, der wirklich das ganze Erbe beansprucht? Nein, aber trotzdem ist es Gottes Wille. Verstehst du, oder? Oder die, ich kenne so viele Christen, die deprimiert sind, die nicht gut drauf sind, die enttäuscht sind von Gott. Aber eigentlich müssten sie es gerne nicht sein. Trotzdem sind sie es, oder? Und trotzdem, oder? Und das ist, für mich ist es eigentlich einer von den Gründen, wo ich glaube, wieso das, ich habe mich immer gefragt, oder? Jesus sagt in der Offenbarung, wenn wir in den Himmel kommen, sozusagen, dann wird er uns Tränen abwischen. Und ich habe immer gedacht, im Himmel gibt es ja nur Freude. Wieso haben wir denn dort Tränen? Freudestränen, oder? Ich habe immer gedacht, Freudestränen. Aber das, was ich wirklich glaube, ich habe es nicht biblisch belegt, aber das, was ich glaube, ist, will man erst realisieren, wenn wir ihn sehen, was wir eigentlich alles für Möglichkeiten gehabt hätten. Und wir auf dieser Erde, verstehst du, Gott hat uns nicht einfach als Zufallsprodukt auf dieser Erde gelassen. Er hat uns alle können, in dem Moment, wo wir uns für Jesus entschieden haben, hat er uns können wegnehmen von dieser Erde. Warum hat er es nicht gemacht? Weil er will, dass wir Botschafter sind vom Himmel, die auf dieser Erde umeinandergehen, die frohe Botschaft verkündigen, wo die Menschen nur noch eifersüchtig sind, wenn sie uns anschauen und denken, das, was der hat, will ich auch. Das, was die hat, will ich auch. Der Segen, den die erleben, den will ich auch. Oder? Zum das demonstrieren, was Gott eigentlich hat wollen mit dem Volk Israel demonstrieren. Ein positives Beispiel von ihm seiner Güte, dass alle rundum nur noch schauen und denken, was läuft mit denen? Wenn's nachher so ist in meinem Leben, dann will ich auch Christ werden. Dann will ich auch Jesus annehmen in mein Leben. Das ist eigentlich das, was passieren soll. Und ich hoffe, dass es passiert. Ich glaube, dass es passiert. Immer mehr. Aber das, was eigentlich passiert ist, über Jahrhunderte, ist genau das Gegenteil. Oder? Und wir sind hergestanden als Christen und wir haben der Menschheit erzählt, was sie alles falsch machen. Obwohl es nie unser Job war. Unser Job ist nicht, um den Menschen zu sagen, was sie falsch machen. Unser Job ist, um den Menschen zu sagen, was Jesus für sie richtig gemacht hat. Damit sie in die Beziehung reinkommen können. Damit sie realisieren, dass all die Fehler, die sie gemacht haben, dass die vom Blut von Jesus sozusagen wie absorbiert werden, ihr Leben transformiert wird, nachdem sie erkannt haben, wie gut das Gott ist und nachher positiv anfangen zu werden. Amen. Also, Jesus sagt da, dass er, oder besser gesagt, ihm sein Vater, oder? Was ich interessant finde an dieser Stelle ist, dass das Wort Kinder vorkommt. Dass Gott, du siehst, der Gedanke von Gott von Anfang an blitzt immer wieder auf in der Bibel. Gott möchte ein Vater sein für seine Kinder. Und durch das, dass Jesus gestorben ist, haben wir alle das Recht bekommen, um zu seiner Familie zu gehören. Wir sind Familienmitglieder geworden von Gott. Jetzt bin ich schon ein bisschen voraus. Gehen wir weiter. Hey, mein App ist wieder abgekratzt. Wahrscheinlich, weil die Schweiz ein Goal geschossen hat. Oder haben sie schon eins bekommen? Sind wir noch ready für ein paar Bibelstellen? Oder vielleicht haben wir gar keine mehr. Wir haben angeschaut, und das möchte ich jetzt noch kurz auf das eingehen, dass es verschiedene, auch im Psalm 91, dass verschiedene Namen von Gott vorkommen. Und durch das ganze Alte Testament, im ersten Vers, oder? Im allerersten Vers von der Bibel, dort steht, und Gott schuf Himmel und Erde. Und das Wort, das für Gott dort benutzt wird, ist Elohim. Das ist der erste Name von Gott, wo in der Bibel vorkommt. Und Elohim, einfach für die, die dort noch ein bisschen reingehen wollen, Elohim ist Plural. Elohim ist Mehrzahl von Gott, wo dort schon im ersten, allerersten Satz von der Bibel zeigt, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Das erste Wort, das in der Bibel vorkommt auf Hebräisch, ist Barashit. Das ist das erste hebräische Wort und Bar, die ersten drei Buchstaben, heisst Sohn. Die allerersten drei Buchstaben der Bibel heißen Sohn. Musst du dir mal vorstellen, wie viel mehr das eigentlich drin ist, wenn wir wirklich die hebräische Sprache ein bisschen beherrschen, oder? Und wie krass das der Plan war von Gott schon von Anfang an, oder? Jesus ist nicht irgendwann erst erschienen. Gott hat nicht irgendwann den Gedanken, jetzt mache ich noch einen Sohn. Oder? Nein, er war von Anfang an ein dreieiniger Gott gewesen. Vater, Sohn, Heilig Geist. Nur schon der Name vom Abraham haben wir auch schon durchgenommen, oder? Der ganze Name vom Abraham, wenn du jeden Buchstaben auseinander nimmst, ist Vater, Sohn, Geist. Abraham. Oder? Ohne H noch drin. Der Name vom Abraham. Und nur schon, ich finde es abgefahren, oder? Noch hat Gott den Namen vom Abraham umgeändert. Also, Gott hat verschiedene Namen im Alten Testament. Wenn du die nachschauen willst, gibt es eine App. Und das App heisst Gottes Namen. Also ganz einfach. Ist auf Deutsch. Kannst du abladen. Mindestens fürs iPhone. Ich habe es abgeladen. Kannst jeder einzelne Name von Gott ist dort drin, was es gibt in der Bibel. Und von jedem Namen Bedeutung von dem. Und wo er vorkommt, in welchen Bibelstellen dass er vorkommt. Ich habe noch extra ein paar aufgelistet für uns alte Christen, die unter uns sind. Uns kommen gerade ein paar alte Lieder in den Sinn. Elohim. El Shaddai, El Elion, das sind die drei Namen, die auch vorkommen im Psalm 91. Immanuel, El Olam, El Deot, haben wir schon mal gehört. Yahweh Rapha, das heisst Gott mein Heiler oder Gott meine Heilig. Und so weiter. Gott hat so viele verschiedene Namen und jeder Name von Gott ist wie, vielleicht ist es ein bisschen billig gesagt, aber es ist eigentlich wie ein Charakterzug von Gott. Einmal ist Elohim heisst Gott, der Schöpfer. Oder? El Shaddai heisst Gott, der Allmächtige. El Elyon heisst Gott, der Höchste. Gott, der Versorger. Gott, der Heiler. Jedes Mal, wenn ein Problem auftreten ist, hat Gott wieder eine neue Seite von sich gezeigt. Oder? Wo das erste Mal das Wort Heilig vorkommt, oder? Ist, wo der Abraham betet für den Abimelech im Alten Testament. Dort kommt Yahweh Rapha. Kommt dort vor. Das erste Mal kommt der Name von Gott vor. Gott, der Heiler. Und dann ist das Problem gewesen, oder? Dann hat jemand Versorgung gebraucht. Und dann ist Gott der Versorger. Und Gott, das, Gott selbst, oder? Jenste verschiedene Namen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus auf die Erde gekommen ist. Und dann hat Jesus uns einen Namen von Gott gezeigt, wo alle anderen Namen von Gott in sich vereint. Habe ich es richtig geschrieben? Und der Name von Gott, wo alle anderen Charakterzüge, wo alles in einem einzigen Namen vereint, ist der Name, wo Jesus uns gezeigt hat. Und ihr alle könnt es eh schon erahnen, Jesus hat uns den Vater gezeigt. Der Name von Gott, Abba. Auf Englisch Daddy oder auf Deutsch Vater oder Vater ist vielleicht ein bisschen zu weit weg. Jesus hat uns den Vater gezeigt, so wie er wirklich ist. Und er hat uns den Namen oder die Möglichkeit oder besser gesagt, all das, was Gott ist im Alten Testament, hat er in einen einzigen Namen inne vereint und Jesus ist auf die Erde gekommen als Mensch, um uns den Vater zu zeigen. Und ich weiss nicht, was du für ein Vaterbild hast oder was du erlebt hast mit deinem lieblichen Vater. Aber ich kann dir sagen, egal ob du einen guten Vater gehabt hast oder ob du einen schlechten Vater gehabt hast, Gott ist so viel besser als ein menschlicher Vater. Und das Wort, das ich sehr interessant finde, das immer in der Bibel vorkommt, in deutscher Übersetzung, englischer Übersetzung, egal was für eine Übersetzung, der Heilige Geist hat die Leute sozusagen wie gezwungen, dass sie den hebräischen Namen von Gott reinlassen. Und der hebräische Name ist Abba, oder? Die ersten zwei Buchstaben vom Abraham, übrigens. Abba, wo Daddy heisst, du musst dir vorstellen, Abba ist nicht einfach nur Vater, so wie etwas, wo distanziert ist, sondern Abba ist die intimste Beziehung, wo zwei Menschen eigentlich miteinander haben, im Sinn von Vater und Sohn, oder Vater und Tochter. Es ist eine so eine enge Beziehung, oder? Wieso hat Jesus uns den Vater gezeigt? Weil er der Sohn ist. Wo Jesus auf dieser Erde rumgelaufen ist, hat er gesagt, ich tue nichts, ohne dass ich es den Vater gesehen tue. Und was hat Jesus getan, wenn er auf der Erde war? Er hat Dämonen austrieben, hat Kranke geheilt, hat sich Zeit genommen für Leute, er hat Kinder zu sich hergeholt, er hat im Sturm geschlafen, er hat ihm gesagt, er soll surfen auf die Wellen. Er hat uns den Vater gezeigt, so, er hat uns das, was Gott im Alten Testament nur so ein bisschen aufblitzen lassen hat, dass er Kinder haben will, dass er Vater sein will, das hat Jesus uns im vollen Ausmaß gezeigt, als er auf die Erde gekommen ist. Und er hat uns ein Bild gegeben von einem Vater, der nicht so ist, wie wir uns manchmal Gott vorstellen. Wir haben das Gefühl, Gott ist ein strafender Gott. Gott ist ein zorniger Gott. Gott ist ein Gott, wo, wenn wir etwas falsch machen, haut er uns eins auf die Hand. Aber weißt du, wenn Gott dir eins wieder auf die Hand schlägt, deine Hand wäre weg. Oder wir denken manchmal, Gott ist ein Gott, wo uns sozusagen, wie erzeugen im Sinn von mit Schlägen und mit etwas Schlechtem oder so, oder? Es gibt sogar Bibelübersetzungen, die das aufgreifen, zum Beispiel die Hoffnung für alle Übersetzung. Dort kommt Gott so raus, wenn zum Beispiel Hebräer Kapitel 12 lesest, dass Gott uns züchtigt mit Krankheit und so weiter. Immer vorsichtig, gell? Es gibt verschiedene Bibelübersetzungen. Und wenn man so eine Stelle liest, bitte immer 2-3 Übersetzungen lesen, damit man auch wirklich ein klares Bild hat von dem, was Gott ist. Aber Jesus hat uns ein Bild gegeben, was so viel besser ist, als dass wir uns jemals vorstellen können. Und ich finde das faszinierend. Und das, was mich jetzt für die Stelle da vom Psalm 91 eigentlich am meisten fasziniert ist, Gott möchte uns unter ihm seine Flügel haben, oder? Und der, der ganz klar immer unter ihm seine Flügel ist, ist Jesus. Weil er ist der Sohn. Und er ist so nahe wie niemand anders. Und wo bist du? Du bist im Sohn, oder? Du bist in Jesus. Er ist in dir, du bist in ihm, sagt die Bibel. Und Jesus zeigt uns so eine intime, eigentlich Verbindung, die er hat mit dem Vater. Oder das siehst du vor allem, wenn du Johannes 17 durchlässt. Das ist das letzte Gebet, das Jesus betet hat. Wo er ja vor allem für uns betet. Oder nicht nur für die Jünger, sondern auch für alle anderen, die nachher an ihn glauben. Und wo so wie aufblitzt, was für eine krasse, enge Beziehung er eigentlich hat. Und dass wir eigentlich die Möglichkeit haben, um die gleiche Beziehung zu haben. Durch das, dass wir an Jesus glauben. Und wenn wir jetzt im Hebräer 10 noch lesen, um das abschliessen, damit wir auf die zweite Halbzeit voll ready sind. Hebräer 10, Vers 18. Lesen wir noch kurz. Sind wir noch parat? Hebräer 10, Vers 18. Da steht, wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Also Jesus wird beschrieben im Kapitel 10 vom Hebräerbrief als der ultimative hohe Priester. Von dem, was wir eigentlich vorher schon ein bisschen gehört haben. Und dort steht, oder? Der Hohepriester hat jedes Jahr von Israel, jedes Jahr müssen dort hineingehen, ins Allerheiligste. Und nachher kommt Jesus, und er geht ins Allerheiligste, er geht aber nicht ins Allerheiligste im Tempel, sondern er geht direkt in den Himmel ins Allerheiligste. Es steht ein Hohepriester, der den Himmel durchschritten hat, der an jedem Ort war, und der sogar einen Platz, der verschmutzt war, im Himmel putzt hat. Hast du gewusst, dass es in Hebräer 9 steht, dass es im Himmel einen Ort gab, der verschmutzt war? Wir alle denken, das kann ja gerne nicht sein. Aber wenn du die Geschichte vom Hiob lesest, dann weißt du, was ich meine. Der Platz, wo der Teufel hatte im Hiob. Jesus ist mit seinem Blut dort hergegangen und hat den Platz gereinigt. Ach, du kannst dir das nicht vorstellen, was er alles gemacht hat. All die Sachen, die gebaut worden sind, der Tempel, die Stiftshütte. Gott hat dem Mose das gezeigt in einer Vision. Weißt du, wo das Original steht? Im Himmel. Das Original von all diesen Sachen, die nachher der Mose gebaut hat, das war ein billiger Abklatsch. Gott hat das im Himmel aufgebaut. Und Jesus ist nicht in den Tempel gegangen auf Jerusalem, sondern er ist direkt in den Himmel gegangen. Hat sein Blut auf den Gnadenthron draufgespreut. Hat sein Blut vor den Thron hergetan. Hat eine ewige Errettung eigentlich erkauft. Und nachher steht da, wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Also ein für alle Mal. Könnt selber noch ein bisschen vorher lesen, ist mega interessant. Nachher Vers 19. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Also du hast einen ungehinderten, in anderer Übersetzung gesagt, einen freimütigen Zugang in Gottes Heiligtum, weil Jesus den für dich erkauft hat mit ihm sein Blut. Durch den Vorhang hindurch, das ist Vers 20. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen lebendigen Weg. Also merken wir etwas. Im Alten Testament, je mehr der hohe Priester ins Allerheiligste hineingegangen ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass er stirbt. Oder? Also ich hätte keine Lust gehabt, zum hohen Priester sein im Alten Testament. Aber weißt du was? Jesus hat ist ein Weg gegangen, wo bis zu dem Zeitpunkt noch keiner gegangen ist. Und der Weg ist nicht einer, der Tod bringt, sondern es ist ein lebendiger Weg, einer, der Leben bringt. Also auf gut Deutsch, je mehr dass du kommst, desto lebendiger wirst. Das hat einen Effekt nicht einfach nur auf dein geistliches Leben, sondern auf alles in dir, auf jede Faser von deinem Körper. Je mehr du kommst, desto mehr lebendig wirst. Vers 21. Und wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Das einfach nochmal als Konfirmation sozusagen. Oder wie sagt man, halt als Beweis, dass Jesus der Hohepriester ist. Und im Hebräer 4, ein paar Kapitel vorher, Vers 16, mag ich euch auch noch zeigen. Da steht auch etwas mega Interessantes. Da steht, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitigen Hilfe oder rechtzeitiger Hilfe. Kommen wir einigermaßen draus? Wir haben noch 2 Minuten. Also Jesus ist ein Hohepriester. Und du musst dir vorstellen, im Alten Testament, wie ich es vorher schon erklärt habe, tut eigentlich der Hohepriester eine ganze Nation repräsentieren. Wenn der Hohepriester gut ist, dann ist das Volk gut. Wenn der Hohepriester aber schlecht ist, dann ist das Volk schlecht. Jetzt haben wir aber einen Hohepriester, der nicht einfach nur gut ist, sondern der perfekt ist und der uns eine Erlösung und eine Errettung erkauft hat, ein für alle Mal. Jesus muss das nicht jedes Jahr wieder machen, sondern ihm sein Blut ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und du musst dir vorstellen, weil du an Jesus glaubst, bist du nicht einfach nur gut, sondern du bist perfekt. Weil Gott das extra so installiert hat im Alten Testament. Das ganze Volk repräsentiert wird durch eine einzige Person. Damit das ganze Volk Gottes, wo wir da vorgelesen haben, das ganze Haus Gottes, alle, die zu Jesus gehören, automatisch repräsentiert werden durch ihn. Und wenn Gott Jesus anschaut, dann sieht er nur Perfektion. Und weißt du was? Im gleichen Moment schaut er dich an. Du kannst das nicht verdienen. Du hast dir die Perfektion nicht verdient. Du hast nichts dafür gemacht. Das Einzige, was du gemacht hast, hast gesagt, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist, dass ihm sein Blut geflossen ist. Und du musst dir vorstellen, je mehr du realisierst, wie viel das dir vergeben worden ist, desto weniger Hemmungen hast du, um zu Gott zu kommen, so wie du bist. Egal, ob du gut drauf bist oder ob du schlecht drauf bist. Weil du weißt, du musst dich nicht selber vor Gott repräsentieren, sondern jemand anders repräsentiert dich vor Gott. Oder? Gott sagt sogar im Hebräerbrief, wenn du ein bisschen weiterlesest, dann merkst du, dass Jesus eigentlich unser Fürbitter ist. Dass er der ist, der für uns betet. Du musst dir vorstellen, du betest, oder? Zu Jesus. Jesus nimmt dein Gebet. Hast du dich schon mal gefragt, ob du die richtigen Worte im Gebet verwendet hast, oder ob du vielleicht jetzt nicht ankommst bei Gott? Oder? Jesus nimmt dein Gebet. Alles, was nicht perfekt ist, nimmt er weg. Und er sagt es in ihm seine perfekten Worte zu Gott. Und weißt du was? Gott kann Jesus nicht ablehnen. Und darum kann er auch dich nicht ablehnen. Gott, er hört jedes Gebet von Jesus. Und darum erhört er auch jedes Gebet von dir. Wenn Gott Jesus anschaut, dann sieht er dich. Weil er hat, du musst dir vorstellen, der Wert, den Jesus gehabt hat für Gott oder immer noch hat. Gott hat Jesus aufgegeben, damit du in eine Beziehung kommen mit ihm. Gott hat sein Wertvollste hingegeben, damit du kannst herkommen zu ihm. Und wir tun manchmal so, wie wenn das, was Jesus für uns gemacht hat, weniger wert wäre als Blut von Stieren und Böcken aus dem Alten Testament. Wie wenn das Blut weniger wert wäre. So, es ist 9 Uhr, zweite Halbzeit geht los. Wir machen nächstes Mal, oh, das ist aber erst nächstes Mal, ist erst irgendwann. Wir tun es auf dem Kalender vom Gospelhaus publizieren und in der Bible Study WhatsApp-Gruppe schreiben, wenn das nächste Mal den Bible Study ist. Aber wir werden sicher in ein neues Thema starten. Psalm 91 ist jetzt abgeschlossen. Und wenn ihr noch Themen habt, die euch interessieren, oder vor allem, wenn ihr Fragen habt, oder etwas, wo ihr schon lange mal haben will, etwas darüber hören. Letztens ist zum Beispiel jemand zu mir gekommen und gesagt, was ist der Stachel im Fleisch von Paulus gewesen? Wenn euch so Sachen zum Beispiel interessieren, Dann lassen auf den Podcast, wo wir eine Predigt gemacht haben vor ein paar Jahren über das. Nein, dann schreiben Sie mir, weil ich finde es wichtig, dass wir auch, wenn ihr Fragen habt, dass wir die können anschauen können, dass wir die beantworten können und einfach selber miteinander können in Gottes Wort eintauchen und das Zeug anschauen aus der Perspektive vom Neuen Bund. Alles klar. Danke vielmals. Also, krass.